Ich lese uns den heutigen Predigttext. Der kommt aus Philipper, genauer gesagt Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einen den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt des Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis dahin der Predigttext. Setzt euch bitte. Bei der Einleitung von Markus habe ich gedacht, ja, eigentlich kann ich mir doch die Predigt sparen. Hast schon vieles vorweggenommen, aber doppelt hält besser, denke ich mir. Aber an euch eine Frage vorweg. Warum bist du hier? Warum sind wir in dieser Gemeinde? Sind wir einsam gewesen und haben gehört, dort im Greenweg in Hamburg-Niendorf, nehmen sie euch gerne auf, ohne zu fragen, wer bist du, was kannst du? Und die Gemeindemitglieder sind immer gut gelaunt. Oder folgten wir der Einladung eines ihrer Gemeindemitglieder, der vom guten Essen am Ende des Monats berichtete, dann, wenn die eigene Kasse schon wieder leer ist und der Magen knurrt? Oder finde ich dort Gleichgesinnte, die auch gegen das sind, was mich auch gerade umtreibt und beschäftigt? Warum sind wir hier? Ich hoffe, wir sind hier, weil der Schöpfer dieser Welt dich und mich an dieser Stelle haben wollte, auf dass wir Gemeinde bilden. Seine Gemeinde. Genauer, dass wir die Gemeinde Jesu Christi bilden wollen. Jeder von uns ist auf seine eigene, besondere Art hierher gebracht worden. Da ich aber glaube, dass Jesus Christus alle Fäden dieser Welt in seiner Hand hält, glaube ich auch, dass es sein Wille war, dass du und ich zur Zeit in dieser Gemeinde gemeinsam diese Gemeinde bauen sollen. Und was sollen wir in diesem Haus tun? Auf Jesus hinweisen. Sein ganzes Wort vorstellen und Menschen, die noch nicht an sein Erlösungswerk glauben, bezeugen, dass Jesus lebt und auch sie liebt und nicht will, dass sie den Weg der Verdammnis weiterlaufen. Letztlich aber, um Jesus anzubeten und den Vater durch ihn zu verherrlichen, denn das ist doch das Ziel aller Kinder Gottes. Eine Anmerkung vorweg noch. In dieser Predigt wird von Geschehnissen berichtet, die in jeder Ortsgemeinde des Herrn vorkommen können. Damit sollen keine Geschwister vorgeführt werden, sondern es soll uns helfen, daraus zu lernen und es bei nächster Gelegenheit selbst besser zu machen. Und das mache ich eigentlich am liebsten, aus den Fehlern anderer lernen. Das tut nicht so weh. Unser heutiger Bibeltext spricht von einem Weg, wie wir als Gemeinde Christi gemeinsam dieses Ziel erreichen können. nämlich die Anbetung Gottes, indem wir Gemeinde bilden, so wie Jesus es möchte. Lass uns dazu nochmal den Text kurz ansehen. Verse 1 und 2 lese ich nochmal. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Liebe völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Um gleich einen Irrtum hier vorzubeugen, Paulus stellt nicht in Frage, ob es Ermahnung und Liebe bei den Philippern gibt. Es ist eher ein rhetorischer Ansatz, um die Intensität des Verlangens des Apostels zu unterstreichen. In unserem Text fragt der Apostel Paulus die Philipper, aber auch uns heute, ob es diese Dinge in der Gemeinde Gottes gibt, Dinge, die die Gemeinschaft fördern. Er spricht so, als ob es vier Säulen wären, die einer Gemeinde helfen, diesen Zielen nahe zu kommen. Die erste Säule wäre Ermahnung in Christus. Das griechische Wort Paraklesis wird übersetzt mit Ermahnung, manchmal aber auch Ermunterung oder das Trösten an sich. Ist es nicht eigenartig, dass erst von der Ermahnung gesprochen wird, bevor wir von der Liebe sprechen, die erst an zweiter Stelle kommt? In jedem Mitarbeitergespräch heutzutage wird doch erstmal von dem Positiven gesprochen, bevor wir zur Kritik kommen. Paulus schaltet die Ermahnung voran. Warum? Weil es Jesus ist, der die Regeln, die Hausordnung einer Gemeinde vorgibt. Die höchste und wichtigste Regel der Hausordnung finden wir in Lukas 10. Und Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt in Johannes 14, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das Ermahnen oder auch das Ermuntern in Christus ist also die Rückführung zur Liebe für den Herrn. Liebe ich Christus, halte ich seine Regeln. Umkehrschluss, halte ich seine Regeln nicht, liebe ich ihn auch nicht. Es hat keinen Zweck, aus Liebe zum Nächsten, das Nicht-Einhalten der Regeln im Hause Gottes zu dulden oder darüber hinwegzusehen. Das kann man vielleicht anfangs ein paar Mal machen, aber auf Dauer würde es die Gemeinde stören. Markus hat es angedeutet. In verschiedenen Gemeinden tut man sich schwer mit dem Ermahnen, denn gleich wird daraus ein Richtgeist, ein Vorwurf eines Richtgeistes gemacht. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Jesus ermahnen. Und wie geht das? In Liebe, nach Gottes Wort, mit Gottes Wort und jetzt kommt das Schwerste, in eigener, ungeheuchelter Demut. Unterlassen wir aber das Ermahnen bei offenkundigen Sünden oder Vergehen. So haben wir bald Zustände wie bei den Korinthern, deren Zusammenkünfte als chaotisch beschrieben wurden. Man kann aber auch aus der Anweisung, wir sollen einander ermahnen, eine Untugend machen. Und wie ein misslauniger Blockwart der unseligen Zeit jede Unregelmäßigkeit tadeln, nur die eigene Lieblosigkeit zum Nächsten wird er nicht gesehen. Solche Blockwarte, wie ich sie nenne, leben in ständigen Streitigkeiten mit den Gemeindemitgliedern und die Leitung der Gemeinde hat häufig zu schlichten und zu befrieden. Ich kannte mal solch eine Blockwart. Vieles, was die Gemeinde machte, war seiner Meinung nach unbiblisch, nicht klar genug, nicht durchgreifend genug. Es wurden von ihm viele Bibelstellen zitiert, an denen die Gemeinde und deren Leitung arbeiten müssten, damit es nach seiner Meinung zu einem bibeltreuen Leben in der Gemeinde kommt. Nichts gegen ein bibeltreues Leben in der Gemeinde. Das wollen wir doch. Aber eines beanstandete dieser Mensch nicht, dass wir zu wenig Liebe zum anderen hätten. Aber genau da lag das Problem unseres Blockwartes, denn bei ihm war nur wenig Liebe zum anderen vorhanden. Das, was er liebte, war seine Erkenntnis über Gottes Wort. Und diese war ihm wichtiger als die Liebe zum Glaubensbruder, zur Glaubensschwester. Man kann mit dem Wort Gottes dem Nächsten auch einen Kinnhaken verpassen, wenn bildlich gesprochen die Erkenntnis groß und die Liebe klein geschrieben wird. Und genau deshalb steht zweitens Zuspruch der Liebe im Text des Paulus. Ich glaube nicht, dass hier die natürliche Liebe des Menschen gemeint ist. Es muss die gottgewirkte Liebe in einem sein, der dazu befähigt, liebevoll mit dem anderen umzugehen, obwohl er das tut, was einem nicht gefällt. Haben wir nicht ein großes Beispiel dafür? Wie waren wir denn, als wir zu Christen gemacht wurden? Ich persönlich glaube ja, dass nicht ich zu Gott, zu Christus gefunden habe und nun ein frommes Leben führen darf, sondern dass er alles getan hat, dass ich in ihn glauben kann. Ich passiv, er aktiv. Also, taten wir vorher das, was dem Schöpfer gefiel, und deshalb zog er uns in sein Reich? Mitnichten. Wir waren Rebellen und gegen Gott gewandt. Und doch liebte er uns und gab seinen Sohn, damit er unsere Strafe für unsere ehemalige Gottlosigkeit trug. Gott liebte mich, obwohl ich so war, wie ich war. Er wartete nicht mit seiner Liebe, bis ich mich von allein besserte. Da hätte er lange warten können. Nein, eine der Früchte des Heiligen Geistes heißt nach Galater 5,22 Liebe. Der Geist Gottes, der in mir seit meiner Wiedergeburt lebt, liebt doch Menschen. Auch den, der gerade vor mir steht und mir Kummer macht. Und dieser Geist in mir ist es, der dem anderen mit Liebe begegnen will. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass diese Liebe, diese Agape, die ein Kind Gottes weitergibt, ein Zuspruch Gottes selbst an den Nächsten ist. Und wir sind nur Vermittler. Und wenn diese Liebe, die Frucht des Geistes, nicht sichtbar da ist, was ist dann in den Menschen, der da sagt, er habe Erkenntnis über den Willen Gottes für diese Gemeinde? Aus welcher Quelle schöpft dann unser Blockwart, wenn er Erkenntnis hat, aber keine Liebe? Die Schrift sagt in Jakobus 3,11, sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Wenn die Erkenntnis für die Gemeinde von Gott ist, dann gibt er auch die Agape, die Liebe dazu. Und wenn nicht? Die dritte Säule ist die Gemeinschaft des Geistes. Das Wort für Gemeinschaft, griechisch Koinonia, wird auch manchmal mit Teilnahme übersetzt. Aber das Wort Gemeinschaft ist hier angemessener, denn zum Beispiel einmal die Woche gehe ich für eine Stunde zum Sport und treffe andere, mir fremde Menschen. Ich nehme teil an dieser Veranstaltung, aber Gemeinschaft ist etwas anderes. Gemeinschaft ist intensiver, inniger. Gemeinschaft lässt Nähe und Ermahnung zu. Aber nicht der Mensch selbst kann die Gemeinschaft des Geistes bewirken, denn das kann nur der Heilige Geist. Du kannst als unbekehrter Mensch in einer christlichen Gemeinde sein und hast Teil am Gemeindeleben, wie einige es hier tun. Aber da sie den Heiligen Geist nicht in sich haben, können sie auch nicht in Gemeinschaft des Geistes mit anderen zusammenleben. Natürlich sind sie auch Teil der Gemeinde, aber nicht im geistlichen Sinn. Sie gehören nicht zum Leib Christi, wofür wir aber beten, dass sich das ändert, auch wenn es noch dauert. Gemeinschaft des Geistes können nur wiedergeborene Kinder Gottes haben, und zwar aus allen Nationen und allen christlichen Gemeindeformen. Gemeinschaft des Geistes bedeutet nicht, dass man sich in allen Dingen einig ist. Aber man kämpft nicht mehr um eine vorherrschende Meinung, für die schon seit 2000 Jahren keine Lösung gefunden wurde. Keine eindeutige Lösung. Einig ist man bei grundsätzlichen Dingen, wie der Glaube an die dreieinige Gottheit, die uns im Vater, Sohn und Heiligen Geist begegnen. Einig müssen wir sein, wenn es um das Erlösungswerk Christi auf Golgatha geht, dem nichts mehr hinzugefügt werden kann. Einig sind wir, wenn wir sagen, dass Christus wahrhaftig leiblich auferstanden und in den Himmel gefahren ist und so weiter. Da müssen wir uns einig sein. Und das, Gott sei Dank, sind wir in dieser Gemeinde. Dann spricht unser Text von Herzlichkeit und Erbarmen. Diese Ausdrücke sind nicht Eigenschaften, die automatisch aus dem Herzen eines Menschen fließen. Die Wurzel für so ein Verhalten, das von Herzlichkeit und Erbarmen gekennzeichnet ist, ist die Gemeinschaft des Geistes in uns. Es ist eine Frucht davon. Und jetzt muss ich doch Galater 5,22 zitieren. Auch wenn die meisten es kennen hier, aber es tut manchmal Not, es zu wiederholen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alleine, wenn ich das lese, werde ich ruhiger, ehrlich gesagt. Und aus diesen, verzeiht mir diesen flapsigen Ausdruck, aus diesem Kompott dieser Früchte wächst die Herzlichkeit und das Erbarmen mit den anderen. Denn der Geist Gottes zeigt uns auch persönlich auf, wie viel Erbarmen Gott auch mit uns hatte und noch hat. Und Erbarmen ist keine Einbahnstraße. Wenn du oder willst du Gottes Erbarmen für dich in Anspruch nehmen, dann solltest du auch Erbarmen mit deinen Nächsten haben, den, der dich gerade wieder mal nervt. Wir sind eigentlich immer noch beim ersten Vers. Wir müssen vorankommen. In Vers 2 bündelt Paulus seine Wünsche an die Philipper zusammen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Vom Prinzip war das, was Paulus sich hier wünscht, bei den Philippern vorhanden. Aber leider nicht bei allen. Es herrschte noch vereinzelt Missstimmung zwischen einzelnen Geschwistern. Wäre es anders gewesen, hätte Paulus dies nicht aufschreiben müssen. Man kann sich, wie schon gesagt, in geistlichen Dingen einig sein, aber in mitmenschlichen Dingen fürchterlich auf den Keks gehen. Es geht da nicht um eine biblische Lehre oder Auslegung der Schrift, sondern um das alltägliche Einerlei, das das Leben in einer Gemeinde manchmal so schwer macht. Da hatte einer einen Dienst in einer Gemeinde übernommen und legt seine ganze Liebe und Hingabe in diesen Dienst, beißt aber alle weg, die es wagen, in diesem Dienst etwas zu verändern. Er blafft sie an, sie mögen die Hände wegnehmen, es ist schließlich sein Dienst. Kennt ihr solche Situationen? Die Liebe und die Hingabe des Dienenden sind lobenswert und beachtenswert. Aber der Umgang mit dem Bruder, mit der Schwester im Herrn, den kann man nicht loben, sondern dieser muss getadelt werden. In 1. Korinther 13 wird vom Hohelied der Liebe gesprochen. Letztlich heißt es dort, alle vollbrachten Dienste nützen nichts, wenn nicht die Liebe darüber steht. Dem Herrn etwas Gutes tun zu wollen mit dem Dienst in der Gemeinde und dabei meinem Bruder oder Schwester lieblos angehen, die doch auch vom Schöpfer geliebt sind und die doch auch durch ihr Handeln den Herrn etwas Gutes tun wollen, das widerspricht der Liebe, die Gott von uns fordert. Dann lasst diesen Dienst doch lieber, denn er wird dir nicht zur Belohnung im Himmel angerechnet, sondern du musst dich auch noch dafür verantworten, wie lieblos du mit deinem Bruder oder Schwester umgegangen bist. Natürlich brauchen wir auch Abgrenzung der Verantwortungsbereiche in der Gemeinde, sonst haben wir bald Chaos. Aber wir können doch vernünftig und sanftmütig diese Sachen klären und miteinander sprechen, sprich mit Liebe eben. In Vers 2 wird davon gesprochen, dass wir eines Sinnes sind. Wie kann das gehen? Der eine möchte dies, der andere möchte das. Der Nächste legt Wert auf eine bestimmte Lehre, der andere auf bestimmte Bibelstellen. Wie kann man da eines Sinnes sein? Wie kann man da das Gleiche denken? Wie kann man da als Einheit handeln? Wie kann eine große Gruppe von Menschen geschlossen eine Richtung bei gleicher Geschwindigkeit marschieren, wie bei der Armee zum Beispiel? Das geht nur, wenn alle auf einen hören. Einer gibt zum Beispiel den Befehl, stillgestanden, und alle steht. Würde jeder diesen Befehl ausrufen dürfen? Oder schlimmer, würde jeder diesen Befehl ignorieren können? Hätte der Feind leicht gewonnen, denn dann wäre es ein chaotischer Haufen ohne Disziplin und Moral und kein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Es soll jetzt nicht heißen, dass ihr nun alle auf den einen oder anderen Ältesten hören sollt. Natürlich sollt ihr auf ihn hören, aber das ist nicht gemeint. Nein, wir alle, ob Ältester, Diakon oder Gemeindemitglied, sollen auf einen einzigen hören. Und das ist Jesus und sein Wort, beziehungsweise auf seinen Geist, der uns sein Wort aufschließt. Nur Jesus kann und soll in einer christlichen, bibeltreuen Gemeinde die Richtung und das Tempo vorgeben. Und beides erfährst du nur durch das gläubige Lesen der Bibel und dem ernsthaften Gebet. Dann, und nur dann sind wir einmütig, eines Sinnes, und zwar in der Gesinnung Christi, die er an den Tag legte. Hat jemand mal ein Taschentuch für mich? Ich habe meins nicht mit. Und dann fällt es uns auch nicht schwer. Dankeschön. Ups. Ah. Vielen Dank. Ich muss nur aufkriegen können hier. Ah. Gut. Eine Pause. Und dann fällt es uns auch nicht schwer, gleiche Liebe zu haben, wenn wir einmütig sind. Wie in Vers 2 angedeutet. Wir hatten doch eben schon mal von der Liebe gesprochen. Was aber bedeutet der Ausdruck gleiche Liebe? Wir sind doch unterschiedlich. Der eine trägt sein Herz auf der Zunge, der andere ist eher schweigsam und in sich gekehrt. Wie kann da von gleicher Liebe gesprochen werden? Vielleicht kann man es so sehen, so wie du die Liebe unseres Herrn Jesus Christus empfangen hast, so gebe sie doch einfach weiter. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und Liebe zankt ja nicht, Liebe streitet ja nicht, sondern sie verzeiht und sie vergibt. Genau so. Dann haben wir den Vers 3. Wir kommen voran. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte der eine den anderen höher als sich selbst. Wir kommen gleich zur Gesinnung Jesu. Aber vorher gefiel es dem Heiligen Geist, Paulus sagen zu lassen, was der Wesenheit Christi entgegengesetzt ist. Da wäre die Selbstsucht zu nennen, die in unseren Tagen Hochkonjunktur hat. Sie wird förmlich zelebriert und vor dem Thron der Selbstbestimmung gelegt, gepflegt und gehegt. Ich bestimme, was vermeintlich gut für mich ist, und ich suche mir das Beste aus, auch auf Kosten des Nächsten. Die Selbstsucht ist, wie der Name schon sagt, eine Sucht, verbunden mit Ehrgeiz und dem Verlangen nach Ruhm, das den Menschen, auch in einer Gemeinde, dazu treibt, sich an erster Stelle sehen zu wollen. Man kann es zum Beispiel nicht ertragen, wenn ein anderer für den gleichen Dienst gelobt wird. Und man selbst nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Beispiel schon einmal hier gebracht habe in einer meiner Predigten. Und wenn ja, dann verzeiht mir und rechnet es mein Alter an. Ich kannte mal einen Bruder und eine Schwester im Herrn, die beide an einer Sache gemeinschaftlich tätig waren. Sie machten ihre Sache wirklich, wirklich sehr gut. Und ein Ältester lobte einen von ihnen öffentlich. Seit diesem Tage ließ der andere kein gutes Haar mehr am Ersten und die Wege gingen auseinander. Wir Christen sind keine Engel, in denen nichts Böses wohnt. Die alte Natur ist immer noch vorhanden und kommt zum Zuge, wenn wir nicht in Christus sind, uns nicht seiner bewusst sind. Darum lasst uns mit allem, was uns belastet und quält, zum Herrn laufen. Was sagt er denn zum Thema Selbstsucht? Er sagt, werde demütig. Achte den anderen höher als dich selbst. Trete zurück, auch wenn du recht hast. Verzichte auf dein Fortkommen, wenn ein anderer an dir vorbei will. Das sind Sätze, die du als Ratschlag in der Welt nicht hören wirst. Eher das Gegenteil. Aber im Reich Gottes ist eben vieles anders als in der Welt. Nicht umsonst sagt Jesus in Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er vor allem der Letzte und aller Diener. Ehrgeizige Menschen wollen nicht dienen, sondern sie wollen herrschen. Natürlich andere beherrschen und nicht sich selbst. In der Welt draußen ist Ehrgeiz schon fast eine Tugend, der man nachkommen sollte, denn sie führt doch hinauf in die oberen Gefilde der Anerkennung der Gesellschaft. Willst du bei Gott der Erste sein, also seine Anerkennung haben, so sei der Letzte in dieser irdischen Gemeinde. Sei der Diener aller, habe für jeden Zeit, habe für jeden ein offenes Ohr, und habe für jeden eine helfende Hand. Aber nicht durch deine Kraft, sondern durch die Kraft Christi, denn sonst bist du bald ausgebrannt. Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. In Vers 4 ist jeder von uns gemeint und nicht nur die Funktionsträger der Gemeinde. Fällt dir beispielsweise eine Gelegenheit ein, in der du beobachten kannst, dass manche Geschwister Schwierigkeiten mit diesem Vers haben? Mir schon. Und da ich bekannt dafür bin, für Ermahnungen in der Gemeinde des Herrn zuständig zu sein, möchte ich es auch aussprechen. Beim gemeinsamen Mittagessen beobachte ich ab und zu, dass manche von euch der Meinung sind, dass das, was am guten Essen angeboten wird, nicht für alle reicht. Deshalb füllen sie ihren Teller bis zum Rand. Denn wenn sie weniger nehmen würden und ein zweites Mal kommen müssten, um nachzufassen, wäre nichts mehr für sie da. Sie schauen also auf ihren Magen und nicht auf den des Nächsten, der nach ihnen kommt. Solange genug da ist, fällt das nicht auf. Was aber, wenn das knapp ist, wie schon vorgekommen, dann sehen die anderen auf ihren leeren Teller und gingen hungrig nach Hause. Und so soll es nicht sein. Zumindest nicht in der Gemeinde des Herrn. Sorgst du dafür, dass der andere zu essen hat, dann sorgt der Herr dafür, dass auch du satt wärst. Aber um nochmal auf den geistlichen Inhalt von Vers 4 zu sprechen zu kommen. Wenn du dich in Christus bemühst, dem anderen in welcher Art auch immer Gutes tun zu wollen, also auf das des anderen siehst, dann siehst du auf ihn und nicht auf dich. Dann wird auch die Selbstsucht, die in jedem Menschen mehr oder weniger schlummert, der Nährboden entzogen. Und ich hoffe, sie verhungert eines Tages. Wir kommen zu den Versen 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt des Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Er wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Vers 5 fordert uns auf, wie Christus gesinnt zu sein. Was heißt gesinnt zu sein? Das, was einem Menschen begegnet, löst doch etwas in ihm aus. Seien es Gedanken, Emotionen, Worte oder Handlungen. Der Boden dafür, in welche Richtung es dann geht, ist die Grundhaltung des Menschen. Nach welchem Weltbild streckt er sich aus? Wessen Geist steckt in ihm und leitet ihn? Und da sollten wir uns Christus als Vorbild nehmen. Ein Vorbild ist etwas, was man sich ansehen muss, um es nachahmen zu können, um nacheifern zu können. Sehen wir uns unser Vorbild an und wie es dabei uns vor Augen jetzt gemalt wird. Wir Menschen neigen dazu, etwas, was wir besitzen, festhalten zu wollen. Sei es das Ansehen in dieser Gesellschaft oder dieser Gemeinde, eine berufliche Position oder, leider muss man auch sagen, der Stolz, der uns hindert, uns zu beugen. Anders Christus. Er hatte alles, wirklich alles. Alles war seins. Er war der Höchste, der Mächtigste, der Schöpfer des Universums. Die Engelwelt betet ihn an und ihm war alle Macht gegeben, Himmel und auf Erden. Es gab nichts und nichts Größeres und niemand hätte ihn je zwingen können, irgendwo Abstriche von seiner Herrlichkeit machen zu müssen. Aber er hielt dieses Ansehen und die Machtfülle nicht fest. In der Elberfelder Übersetzung steht, er machte sich selbst zu nichts. Und damit hat er sich uns gleich gemacht. Denn was sind wir denn? Die Schrift sagt, wir sind ein Dampf, ein Hauch, der verweht und das ist somit nichts. Nachzulesen, Psalm 144, Vers 4. Jesus ließ seine Herrlichkeit los, nicht weil er dessen überdrüssig war, sondern weil ihm etwas anderes wichtiger war, den Willen und den Auftrag des Vaters zu erfüllen, der schon vor Grundlegung der Welt feststand. Der Auftrag lautete: Rette deine Geschöpfe, die dein Ebenbild sind, vor der ewigen Verdammnis, die sie selbst verschuldet haben. Bezahle ihre Schuld und hole sie zurück in die Gemeinschaft des Vaters. Das war der Auftrag. Der Herr Jesus hätte kommen können mit Macht und die Engelwelt an seiner Seite. Aber das war nicht sein Weg. Er, der die Weisheit an sich ist, in dem alle Weisheit des Universums versammelt ist, ihm schien es recht, in Knechtsgestalt auf dieser Erde zu erscheinen. Kein Feuerwerk wurde entzündet bei seiner Geburt. Keine Posaunen, Trompeten oder Glocken ertönten in den Hauptstädten dieser Welt, sondern nur ein Engelchor auf einem einsamen Feld in Judäa nahe Nazareth. Dort berichtete dieser Engelchor einfachen Hirten, dass der Retter der Welt geboren sei. Wie stark muss man sich selbst verleugnen, um von solcher Herrlichkeit, die Jesus als Sohn Gottes besaß, in die armselige Niedrigkeit eines Habenichtses zu kommen, die ihn seine Eltern bieten konnten. Ein kolossaler Abstieg von Gott zum Menschen. Aber dort machte er ja nicht Halt. Denn als Mensch unter Menschen ging er noch weiter zurück und demütigte sich weiter. Denn der Herr sprach in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und beim Einzug in Jerusalem ritt er ja auch nicht auf einen hohen Ross, hoch zu Ross, so wie die Könige es zu tun pflegen, sondern auf einen Eselfüllen ritt er, so wie arme Bauersleute es machen. Wer lässt sich bespucken, verhöhnen, schlagen, ohne sich zu wehren und selbst keine Schmähworte zu benutzen, wenn er angegangen wird, sondern für seine Feinde auch noch zu beten? Jesus tat es. Und wir? Wir sollten laut Schrift seine Gesinnung tragen, ihn nachahmen, ihn nachstreben, ihm nacheifern. Und was tun wir wirklich? Wie schnell sind wir beleidigt, wenn einer uns nicht grüßt? Wie sehr streben wir nach Anerkennung und wenn diese ausbleibt, sind wir traurig und fühlen uns unverstanden. Letztens sprach ich mit jemandem und sagte zu ihm, Zitat, um einen anderen Bruder zu fördern, könnte man ja mal selbst zurückstecken, sich selbst kleiner machen, als man ist. Antwort im Original, ich will mich nicht erniedrigen. Ich kann es gerne wiederholen. Ich will mich nicht erniedrigen. Sich selbst kleiner machen, als man in den eigenen Augen ist, das ist für manche unmöglich. Für Jesus war es nicht unmöglich. Er, der doch millionenfach größer ist als der beste und größte Mensch auf der Welt, der es also gar nicht nötig hätte, sich zu erniedrigen, er tat es bis zum Kreuzestod auf Golgatha. Und wir? Es beschämt mich, wenn ich daran denke, wie hoch ich noch manchmal von mir selbst denke. Denn was bin ich denn? Ein Hauch, ein Dampf. Und du? Wir sprachen schon darüber, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Nicht wer erniedrigt wird. Aus welchem Grund auch immer. Auch wenn es bei der Kreuzigung Jesu für Fernstehende so aussieht, als ob Jesus zur Erniedrigung gezwungen wurde, tat er es doch aus freien Stücken. So heißt es in Johannes 10, Vers 14 bis 18. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin der Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafshürde sind. Auch diese muss ich führen. und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus gab sein Leben freiwillig für seine Schafe, für mich und dich, wenn du es dann glaubst. Mehr kann man nicht dienen, tiefer kann es nicht gehen. Deshalb hat Gott, der Vater, ihn erhöht. Und das finden wir auch in den letzten Versen des Predigttextes und dann komme ich auch schon zum Schluss. Verse 9 bis 11. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn Jesus Christus der Herr ist, dein Herr ist, dann beuge auch du deine Knie vor ihm und gib ihm deinen Stolz und deinen Hochmut, der immer noch in dir und mir schlummert. Uns schlummert, wie gesagt, denn ich bin ja auch nicht besser. Solltest du noch nie deine Knie vor dem Heiland der Welt gebeugt haben, so zögere nicht. Gehst du hier auf Erden vor ihm auf die Knie, dann hast du eine Zukunft mit ihm in der ewigen Herrlichkeit. Beugst du erst nach deinem Ableben vor dieser Erde deine Knie vor ihm, dann ist es zu spät. Es wäre sehr schade um die Seele, die dann ewiglich verloren geht. Liebe unser Heiland, dass alle hier zu Lebzeiten auf die Knie gegangen sind und ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Lass uns beten. Herr, du hast dich erniedrigt. Erniedrigt, wir können uns gar nicht vorstellen, wie tief das gegangen sein muss, Herr, denn du warst so weit oben, so hoch, so erhaben, so verherrlicht und bist zu uns runtergekommen, wurdest Mensch und hast dich unter den Menschen weiter erniedrigt. Du hast dich bespucken lassen, beschimpfen lassen, verhöhnen lassen. Ja, du bist ans Kreuz gegangen, hast die Schmerzen ertragen, die wir hätten ertragen müssen durch unser Leben, die wir hätten ertragen müssen durch unsere Gedanken, die wir hätten ertragen müssen durch unsere Taten. Du hast es getragen, damit wir leben können. Darum bitten wir auch an diesen heutigen Tage, Herr. Du siehst deine Kinder, die wirklich deine Kinder sind. Lebe du durch uns, auf dass wir durch dich leben. Du bist der wahre Diener, der wirklich gedient hat, Herr. Hilf. Hilf doch, dass wir dem nacheifern können, dass wir dem anderen dienen, so wie es recht ist vor dir. Und hilf, dass wir dienen und nicht herrschen wollen. Ändere du uns, hilf uns, dass wir uns ändern. Alleine können wir das nicht. Und du liebst deine Ebenbilder, du liebst den Menschen, du liebst deine Schöpfung und willst nicht, dass alle verloren gehen. Deswegen bist du doch in die Welt gekommen. Hilf doch, dass wir das weitersagen. Hilf doch, dass wir es weitertragen, auf dass Menschen gerettet werden, sich ansprechen lassen und nicht in die ewige Verdammnis müssen durch ihre eigene Schuld, durch ihren eigenen Willen, durch das, was sie ablehnen. Du willst retten. Retten das, was verloren ist. Nicht, was verloren gehen kann, sondern das, was verloren ist. Und der Mensch ist verloren, wenn er nicht zu dir kommt. Hilf doch, dass es allen eingängig wird, die auch bei uns sind und noch nicht die Entscheidung getroffen haben. Hilf ihnen doch, Herr. Hilf. Amen.